Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan und ich muss ein bisschen schneller sprechen, weil wir haben zwei wunderbar lange Beiträge. Offenheit und Demokratie als Feindbild Ungarn und die Europawahl. Ein Gespräch mit Magdalena Mazorski, die das Buch mit Pfeil, Kreuz und Krone, Nationalismus und Krisenbewältigung in Ungarn geschrieben hat. Das Gespräch führte meine Kollegin Valeria und frisch von Kiew, von unserer Mitarbeiterin Maria, ein Beitrag der Maidan vor der Wahl. Doch wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und hier sind die Focus Europa Nachrichten für heute Mittwoch, den 21. Mai 2014 um 12.30 Uhr. 5 Verurteilte wegen Mordes an der Journalistin Anna Politkovskaya. Mehr als 7 Jahre nach der Tat sprach ein Moskauer Schwurgericht am gestrigen Dienstag Schuldsprüche für die 5 Angeklagten, 3 Brüder aus Tschetschenien, deren Onkel sowie einen Ex-Polizisten aus. Die Verteidigung kündigte an, in Revision zu gehen. Die Familie des Opfers erklärte sich einverstanden mit dem Urteil, kritisierte aber, dass die Auftraggeber, welche den größten Teil der Schuld tragen, weiterhin unbekannt seien. 2 der Täter waren in einem früheren Prozess 2009 freigesprochen worden. 2012 wurde schon einmal ein ehemaliger Polizist zu 11 Jahren Haft verurteilt, weil er die Tatwaffe beschaffen hatte. Das Strafmaß wird heute verkündet. Politkovskaya war am 7. Oktober 2006 vor ihrer Moskauer Wohnung erschossen worden. Die Tat stand wahrscheinlich in Zusammenhang mit ihrer Berichterstattung zu Menschenrechtsverletzungen während des Kriegs in Tschetschenien. Sie übte außerdem offen Kritik an der russischen Regierung. Die Ermittlungsbehörde erklärte, weiterhin Untersuchungen in dem Fall durchzuführen. Regierungskritiker und Regierungskritikerinnen befürchten, der Fall würde nie aufgeklärt, da vermutlich ein hoher Amtsträger selbst den Mord in Auftrag gegeben hätte. Russland steht im weltweiten Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 148 von 180. Am 20. März 2007 lassen Schauspielerinnen aus Politkovskajas Werk Tschetschenien die Wahrheit über den Krieg.
Anzeichen für Veränderungen gibt es bisher nicht. Die Staatsmacht bleibt taub gegenüber allen Alarmsignalen von außen, vom Volk. Sie kreist um sich selbst. Ihr Gesicht trägt ständig den Stempel von Gier und Gereiztheit, dass jemand sie beim sich bereichern stören könnte. Und damit das Gestörtwerden aufhört, gilt es, die Zivilgesellschaft klein zu kriegen und dem Volk täglich einzureden, die Opposition wurde von der CIA, dem englischen, israelischen und von noch irgendeinem Geheimdienst auf dem Mars plus dem weltweiten Spinnennetz von Al-Qaida, versteht sich, finanziert. Unsere Staatsmacht heutzutage, das ist einfach die Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen, mehr nicht.
Frauenrechte sind Menschenrechte. Die sozialdemokratische Oppositionspartei PSOE in Spanien startete gestern eine Kampagne gegen die Konterreform des konservativen Justizministers Gallardón zum Schwangerschaftsabbruchgesetz. Viele Nichtregierungsorganisationen hatten zuvor bereits Stellung bezogen zur geplanten Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Spanien. Der Gesetzesentwurf verursachte eine gewaltige Protestwelle in ganz Europa. Auch der Generalrat der rechtsprechenden Gewalt, das leitende Organ der spanischen Judikative, riet die sogenannte Reform von Gallardón aus, Zitat, juristischer und politischer Vorsicht zurückzuziehen. Die Umfragewerte der konservativen Regierungspartei PP gingen im Vorfeld der Europawahlen stark nach unten. Die PSOE plant nun in der ganzen EU während des kommenden Jahres Unterschriften zu sammeln.
Zwei Kandidaten, eine Meinung. Für den Ex-Premier von Luxemburg und derzeitigen Spitzenkandidaten der Konservativen für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sind die Menschen so wichtig wie Waren oder Kapital. Wenn sie sich frei bewegen können, sollen das die Leute auch tun, twitterte Juncker gestern. Ein eher ungeschickter Versuch, die Vorteile der Freizügigkeit in Europa zu bewerben. Juncker und sein Konkurrent aus den Reihen der Sozialdemokraten, der derzeitige Präsident des Europaparlaments Martin Schulz, waren gestern Abend in dem letzten TV-Duell vor den Wahlen meist einer Meinung. Es ging da beispielsweise um den Nicht-Beitritt der Türkei zur EU, Datenschutz und das EU-USA-Freihandelsabkommen TTIP. Besonders progressiv zeigten sich die beiden Spitzenkandidaten in Bezug auf internationale Zusammenarbeit. Einhellig erklärten sie, wir sollten die Entwicklungshilfe steigern, damit die Menschen nicht in Todesboote steigen müssen.
45 Jahre Haft wegen öffentlicher Unruhe. Die Staatsanwaltschaft in Santiago de Compostela in Galicien, Spanien, forderte heute Morgen 45 Jahre Haft und 30.000 Euro Strafe für 12 pro-galizische Aktivistinnen und Aktivisten. Ihnen wird ein Angriff auf die Staatsgewalt und die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorgeworfen. Bei einer Demonstration am 8. Februar 2009 in Compostela gingen gegen eine Veranstaltung rechter Nationalistinnen und Nationalisten hätten sie angeblich Flaschen geworfen und Container in Brand gesteckt. An besagtem Tag fanden Proteste für die Verteidigung und gegen die Normalisierung der Minderheitensprache von verschiedenen Organisationen, pro-galizischen Parteien und Gewerkschaften gegen den Marsch von Galicia Bilingue statt, welcher für die Ausrottung des Galizischen auf die Straße gegangen war. Darunter waren Funktionärinnen und Funktionäre der konservativen PP, der zentralistischen UP, Idee und der faschistischen Falange. Sie hatten den Gegendemonstrantinnen und Demonstranten Beleidigungen wie Gallegos, Hijo de Puta und sogar Aufrufe zum Mord wie ins Meer mit euch wie in Chile zugerufen. Es herrschte eine aggressive Stimmung. Diese Gallegophobiker standen am Tag davor vor Gericht. Ohne Polizeipräsenz. Heute wiederum gab es Versammlungen von Unterstützerinnen und Unterstützern vor dem Gericht und Polizeitrupps zur Bekämpfung von Unruhen waren vor Ort. Der Prozess wird morgen früh fortgesetzt.
In Deutschland heißt Nein ja. Das befinden zumindest die Gerichte. In den letzten 20 Jahren gingen die Fälle von Vergewaltigungen, die mit einer Verurteilung endeten, von 22% auf 8% zurück. Das läge an einer sehr konservativen Einstellung der Gerichte, sagt Anita Eckhardt vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe BFF. Beispielsweise war lediglich im Jahr 1997 Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Eine Konvention des Europarats gegen Gewalt an Frauen soll im August in Kraft treten und würde dann natürlich die Unzulänglichkeiten in Deutschland aufdecken. Diese würde den Kampf gegen Gewalt an Frauen zur rechtsverbindlichen Verpflichtung machen und mehr als nur eine radikale Veränderung der problematischen Definition von Vergewaltigung in der deutschen Rechtsprechung anstoßen. Die Bundesrepublik hatte diese Konvention noch nicht ratifiziert. Dieses Land ist wohl doch kein so ein tolles Vorbild für Gendergerechtigkeit.
Während die Herren der deutschen Fußballnationalmannschaft ins Trainingslager in Südtirol einziehen, stellt einer der bekanntesten Liedermacher Brasiliens, Caetano Veloso, fest, Zitat, man hat ein positives Bild dieses Landes geschaffen, das total übertrieben ist. Die Fußball-WM der Männer wird vom 12. Juni bis 13. Juli 2014 in Brasilien ausgetragen. Bislang wurde für das sportliche Großereignis über 250.000 Menschen im ganzen Land gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben, um Prestigeprojekten Platz zu machen. Die Kosten sind intransparent. Stadien, Flughäfen und Straßen werden mit öffentlichen Geldern finanziert und die Schulden werden über Jahrzehnte nicht abbezahlt, so die Prognose. Die Leidtragenden protestieren indes auf den Straßen und, Zitat, die FIFA ist keine internationale Institution, die sich groß um ethische Fragen schert, kritisiert Caetano Veloso.
Und nun das angekündigte Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Magdalena Mazursky zur Europawahl in Ungarn.
Mehr Respekt für Ungarn, das ist die Übersetzung für den Slogan der Partei Fidesz, den man überall sehen kann, wenn man durch die Hauptstadt Budapest fährt. Ne? Mehr Respekt für Ungarn, ein starker Spruch. Doch wie respektieren Fidesz und ihre Verbündete im Parlament die rechtsradikale Partei Jobbik, das Ideal von einer offenen Europa? Ne? Oder besser gefragt, welche Vorstellung vom Europa haben die zwei stärksten politischen Kräfte in Ungarn?
Also ich muss sagen, dieses Plakat, das ist ja ein Plakat mit dem Bild von Viktor Orban und daneben steht eben der Spruch mehr Respekt für Ungarn oder man könnte vielleicht auch sagen mehr Beachtung von Ungarn. Und es ist nicht nur in Budapest zu sehen, sondern überall auf dem Land auch. Also neben der Landstraße, also überall, wenn man durch irgendwelche Städte fährt in Ungarn. Und im Hintergrund steht die Auffassung, das ist eine narzisstische Auffassung, eine kulturpessimistische Auffassung, dass also Ungarn nicht beachtet würde von Europa, dass also Ungarn umgangen würde. Also so in der Art, das hört man, dass Ungarn kolonisiert werden würde. Das ist auch, also wir sind keine Kolonie. Diesen Spruch sieht man sowohl bei Jobbik, bei der rechtsradikalen Partei Jobbik, als auch bei Fidesz, bei irgendwelchen Aufmärschen auf Transparenten. Wir sind keine Kolonie. Und diese Auffassung steckt hinter diesem Plakat. Die Vorstellung von Europa bei Fidesz, also bei der Regierungspartei und bei der rechtsradikalen Partei Jobbik, ist ein Europa der Nationen. Mit anderen Worten auch ein Europa der Vaterländer. Und das heißt mit dem Spruch, das ist eigentlich eine, man kann sagen, eine rechtsradikale Auffassung, in der Alltagssprache würde man das so nennen. Fachlich oder wissenschaftlich heißt es eine rassistische Auffassung, eine ethnopluralistische Auffassung, wenn man also meint, verschiedene Ethnonationen würden nebeneinander existieren in Europa. Dass dieses Europa stellen sich sowohl Fidesz als auch Jobbik als Idealbild vor. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass Fidesz, also die Regierung, Europa nach ihrem Idealbild umgestalten möchte, also nach diesem ethnopluralistischen Idealbild, während Jobbik, bei Jobbik ist es schon mal im Gespräch, dass Ungarn aus der Europäischen Union austreten solle. Das ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden.
Ja, aber das ist gerade das Gegenteil von einem modernen, vereinigten und offenen Europa. Wie vereinbaren die zwei Parteien oder diese ungarische Politiker diese so unterschiedliche Ideale?
Also Offenheit und auch Universalismus werden eigentlich als Feindbilder betrachtet. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, dass die universalen Menschenrechte nicht mehrheitsfähig sind in Ungarn. Dieses Idealbild auch von Europa, auch Demokratie, hat keine Zugkraft. Man kann sich darunter eigentlich nichts vorstellen. Das wurde auch in den Jahren, seitdem Ungarn, also seit 2004 ist ja Ungarn in der Europäischen Union. Und das Idealbild, warum es sich lohnt, in der Europäischen Union drin zu sein, was das Idealbild von Europa ist, nämlich die universalen Menschenrechte und die Demokratie, das wurde überhaupt nicht kommuniziert, das kennt man in Ungarn nicht. Und man setzt auch eigentlich diesen Ethnopluralismus und die völkisch gedachte Nation, die völkische Nation mit Demokratie gleich. Man meint, das sei die Demokratie.
Diese Parteien sind trotzdem im Europäischen Parlament repräsentiert. Jobbik hat 3 Abgeordneten, Fidesz hat 14. Wie verhalten sich diese und andere politische Kräfte in Ungarn gegenüber das Europäische Parlament?
Ja, wir sollten das ein bisschen in einem größeren Zusammenhang sehen. Man spricht immer nur über Fidesz und über diese rechtsradikale Partei Jobbik und nicht über ganz Ungarn. Ich muss aber schon sagen, dass in ganz Ungarn die Europäische Union so betrachtet wird, beziehungsweise in ganz Ungarn in allen Parteien im Parlament, also auch in der Opposition, spricht man darüber, dass also die ungarischen oder besser gesagt die magyarischen Interessen geschützt werden sollten im Europaparlament und in der Europäischen Union.
Vor einigen Tagen hat Viktor Orban in einer Rede im staatlichen Fernsehen Autonomie für die in der Ukraine lebende Ungarn gefordert. Ist auch bekannt, dass Fidesz Ungarn aus anderen europäischen Ländern als Kandidaten für die Europawahl aufstellte. Ist das eine Demonstration dieser völkischen Ideologie, wo die politischen Grenzen nicht respektiert werden?
Ja, das kleine Ungarn hat imperiale Großmachtallüren. Und das hat eben auch mit dieser völkischen Vorstellung zu tun. Die Nation ist in dieser völkischen Auffassung etwas anderes als der demokratische Staat. Die Nation hat in dieser Vorstellung der völkischen Nation werden die Grenzen des heutigen Ungarns nicht akzeptiert, sondern man meint, die Nation, die magyarische Nation sei größer als das Gebiet, das von den gegenwärtigen Grenzen umgeben wird. Und das ist ein Ethnopolitisieren. Dieses Ethnopolitisieren hat sowohl nach innen, also innenpolitisch als auch außenpolitisch sehr fragwürdige Ergebnisse. In der Innenpolitik ist es so, dass also schon auch das Grundgesetz bzw. die Verfassung wurde umgeschrieben und das Grundgesetz, das jetzige Grundgesetz, betrachtet die völkische Nation als schützenswert vor dem Individuum, was also mit den universalen Menschenrechten nicht vereinbar ist. Und deswegen passieren inzwischen auch tagtäglich Menschenrechtsverletzungen in Ungarn. Auf der anderen Seite ist es auch außenpolitisch äußerst fragwürdig, weil ja diese Lebensraum nach diesem Idealbild eine Lebensraumideologie, Autonomie für die Minderheiten Magyaren in den umliegenden Ländern gefordert wird.
Während im Osten der Ukraine die Militäroperation weiterläuft, ist auf dem Maidan Ruhe eingekehrt. Man erwartet die Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag ab. Johannes und Darius aus Berlin haben Lubja Sotschka in Kiew getroffen und mit ihr über die gegenwärtige Situation und die anstehenden Wahlen gesprochen. Sie arbeitet für die Stiftung Verständigung und Toleranz, die sich um Entschädigungszahlungen an NS-Opfer in der Ukraine kümmert und hat sich aktiv an den Protesten auf dem Maidan beteiligt. Ein Beitrag von unserer Kollegin Maria aus Kiew.
Wie hast du den Beginn der Proteste erlebt?
Zu Beginn dieses Protestes, als die Studenten auf die Straße gingen, haben wir nicht gedacht, dass es in solchem Ausmaß dann kommen würde. Und natürlich diese brutale Schlägerei gegen Studenten hat das ausgelöst, dass viel mehr Menschen dann auf den Platz gekommen sind. Und wir haben das natürlich unterstützt, wir meine ich ja Kollegen, die viel im Bereich Erinnerung und der Kriegsgeschichte arbeiten, haben das als sehr wichtig empfunden. Wir arbeiten viel mit den Jugendlichen zusammen und versuchen denen demokratische Werte zu vermitteln in einem korrupten Land. Und das ist schon ein Widerspruch in sich. Wir erklären, wie das sein sollte, ja, auf den Beispielen aus dem Krieg. Und in der gleichen Zeit sehen wir, dass es in unserem Lande nicht funktioniert, sondern war immer unser Ansatz, die dazu zu bringen, als jüngere Generation etwas zu ändern in diesem Land. Und plötzlich standen wir selber vor dieser Möglichkeit und vor der Wahl, entweder das zu unterstützen oder einfach zu schweigen, zu sitzen und so tun, als ob nichts geschieht. Deswegen sind wir natürlich auch dann auf den Maidan gegangen, so nach der Möglichkeit, weil wir auch arbeiten mussten, abends oder morgens, wie es eben ging. Eines Tages war es eskaliert, weil die Polizeileute den Maidan eingekesselt haben und es gab schon mitten in der Nacht SMS-Aufrufe, kommt und unterstützt, also die Kiewer Bevölkerung wurde dazu aufgefordert, Hauptplatz zu kommen. Das war ziemlich umständlich und schwierig, weil die Verkehrsmittel nicht funktioniert haben, also die U-Bahn in der Innenstadt war gesperrt. Ich bin dann auch am frühen Morgen losgefahren von zu Hause, musste ein paar Stationen früher aussteigen. Dann habe ich das Glockenspiel von Michael Kloster gehört, was natürlich so unheimliche Gefühle in mir hervorrief. Das war wirklich so schauderhaft und ich hatte das Gefühl, im Mittelalter zu sein. Das war überall zu hören und ich lief ein Stück zu Fuß hoch zu dem Maidan, habe dann Kolleginnen getroffen. Es waren nicht so viele Menschen da. Es war kalt und wir froren und brauchten eine kurze Pause. Und dann sind wir zu den Kollegen ins Institut für Geschichte des Zweiten Weltkriegs gegangen, aber einen anderen Schleichweg, den ich vorher nicht kannte. Also nicht über die Hauptstraße, sondern so ein Umweg über den Berg hinauf. Wir sind ins Gebäude hineingetreten, haben noch eine Putzfrau gesehen, die gerade alles schon sauber gemacht hat. Die hat gefragt, Mädchen, wie sieht es denn aus? Ist es dann so gefährlich? Bleib doch lieber hier. Aber wir wollten nur 10, 15 Minuten bleiben. Dann sind wir wieder runter zum Ausgang und uns kommen entgegen die jungen Polizeimänner. Ich habe echt Angst bekommen. Also das war so unerwartet, weil das war eben so diese Gegnerseite, die uns so viel Angst eingejagt hat. Und hier stehen sie auf einmal vor uns. Und die waren aber auch erschrocken. Die haben gesagt, bloß habt doch nicht Angst vor uns. Wir wollen nur auf die Toilette. Das war so rührend, menschlich zu sehen, dass wir alles Menschen sind. Bloß das Regime hat uns auf verschiedene Seiten gestellt.
Kannst du noch mal sagen, wie sich eigentlich die Forderungen entwickelt haben? Also was stand am Anfang im Mittelpunkt der Proteste und wie hat sich das in schrittweise entwickelt?
Zu Beginn der Proteste war die Empörung und die Aufforderung da, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterschreiben, was irgendwie auf einmal anders gesehen wurde, mit niemandem, mit der Gesellschaft nicht abgesprochen, nicht mit den anderen politischen Parteien, sondern es war willkürliche Entscheidung, das nicht mehr zu unterzeichnen. Das war natürlich die allererste Forderung. Im Laufe veränderte sich das und natürlich die Hauptforderungen, ganz normalen Bevölkerung richteten sich auf den Kampf mit der Korruption, das am meisten die Menschen empörte. Unmöglichkeit, sich zu realisieren in dieser Gesellschaft, demokratische Werte einzusetzen, das waren natürlich die wichtigsten Forderungen.
Auch die Frage, wie denn jetzt die Perspektive aussieht. Also die Präsidentschaftswahlen stehen nun an. Im Osten ist es noch sehr, sehr chaotisch. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Und hast du das Gefühl, dass es noch eine starke Perspektive der Leute gibt, die protestiert haben auf dem Maidan? Und in welche Richtung geht das? Also ist das noch so klar verbunden mit dem EU-Assoziierungsabkommen oder was erhofft man sich jetzt?
Die Probleme, die Ukraine heutzutage im Osten hat, würde ich eher auf einen Mangel der Ausbildung zurückführen. Die Menschen, die etwas gegen Europa haben, waren nie in Europa, in Westeuropa. Und die glauben, irgendwie zurück in die Sowjetunion mit der Zeitmaschine gelangen zu können, was auch nicht mehr möglich ist. Und nur durch die Ausbildung und Aufklärungsarbeit kann man etwas schaffen in diesen Regionen. Es gibt jüngere Leute, die das anders sehen, aber problematisch ist es mit den mittleren, älteren Generationen, die noch während der Sowjetzeiten gelebt haben und hoffen, auf dieses Paradies vom Staat, wie sie das gewohnt waren, dass alles vom Staat gesichert war. Ja, man brauchte nichts viel zu tun, sondern man hatte einen gesicherten Job, kleine, aber soziale Leistungen und alles war gut geregelt in diesem Sinne. Westliche Zivilisationen erfordern von einem Menschen viel mehr Bemühungen, viel mehr Anstrengungen, etwas selbst zu verwirklichen, zu schaffen, etwas zu erreichen. Man soll sich ausbilden, man hat ein Ziel, man strebt danach. Das ist in der post-sowjetischen Zeit noch in vielen Köpfen so geblieben, man braucht nicht viel tun, aber die Regierung kümmert sich darum. Das ist das Problem. Wie das mit den Wahlen jetzt ausgeht, also die sogenannte letzte Volksabstimmung hat gezeigt, dass sie eigentlich scheiterte, dass sie nicht so viel Unterstützung fand. Auch in der Lugansk-Region, was uns freut, dass da die Menschen auch andere Meinung noch Mut haben, das zu sagen. So hoffe ich, dass die Präsidentschaftswahlen doch zu einem Ergebnis führen. Man kann natürlich auch nicht behaupten, dass auf den nächsten Tag alles anders ist und alles ruhig ist. Aber das wird ein sehr wichtiger Schritt, dass die Regierung und der neue Präsident offiziell anerkannt wird, auch von den anderen Staaten.
Aber die offiziellen Zahlen, an deren Richtigkeit ich nicht glaube, der Abstimmung im Osten waren ja sehr eindeutig. Oder? Also das waren ja dann so 96 oder 93%. Also das ist das, was in den deutschen Medien geschrieben wurde.
Erstens ist es nicht klar, wie viele teilgenommen haben. Ja, zweitens natürlich, wie das war, wie war das Verfahren mit der Zählung dieser Stimmen von einfachen Zetteln, die kopiert werden können ohne irgendwelche Schutzzeichen. Das ist ja... Aber der Bevölkerung im Osten ging es nicht darum, sondern wie sie sagen, sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Egal, ob das jetzt offiziell anerkannt wird oder nicht, aber für sie war das ein Versuch, etwas zu äußern gegenüber der Kiewer Regierung, dass sie eine andere Meinung haben. So verstehen wir das, den Zweck dieser Abstimmung. Das Problem ist, dass der Donbass keine richtigen Vertreter hat. Auch bei der Präsidentschaftswahl. Deswegen werden viele die Wahlen boykottieren. Die sehen keinen Vertreter ihrer Stimmen dort. Andererseits habe ich auch mit den Menschen dort gesprochen. Was ist denn der Grund? Warum empört ihr euch so? Was verärgert euch? Ja, und die sagen, dass wir den Maidan als unseren Verlust gesehen haben. Ihr habt gesiegt und wir haben verloren. Das war ja eben falsch. Ich weiß nicht, wie das dazugekommen ist, durch die Propaganda oder warum ist die Wahrnehmung so, dass wenn hier diese Bewegung gewonnen hat, dass die gleichzeitig etwas verloren haben. Das ist eben diese falsche Grundvorstellung, dass sie damit etwas verloren haben. Die Region an sich lebt von den Subventionen. Das ist keine starke wirtschaftliche Region, obwohl sie Rohstoffe hat. Aber man weiß ja, wie das mit diesen Bergwerken dort ist. Also, es ist Katastrophe, wie die Menschen dort leben. Und das wäre eine leichte Lösung zu sagen, ja, jetzt geben wir das weg, wollen wir damit nichts zu tun haben. Mhm. Ja, aber es geht ja auch um die Bevölkerung, die, wie du richtig sagst, sich im Stich gelassen fühlt. Deswegen soll man alle Bemühungen unternehmen, um das Land jetzt so einheitlich zu halten, wie das möglich ist.
Was lässt sich denn glauben, dass sich mit der neuen Regierung, wer auch immer an der Spitze steht, was ändert?
Ja, die Korruption finde ich das schlimmste Problem. Überall, überhaupt. Aber das gesellschaftliche Bewusstsein ist anders geworden. Also jetzt sind viele Menschen aktiver geworden und sind bereit, sich einzusetzen, um diese neue Politik und Regierung zu kontrollieren, da mitzuarbeiten, Vereine zu gründen, so wie das normal ist. Ja? Das fehlte, also diese Ebene der gesellschaftlichen, öffentlichen Institutionen fehlte total. Also jeder tat so, als irgendwas passiert ohne unsere Mitwirkung. Nur passive Wahrnehmung war die ganze Bank, konnte gar nichts viel unterstützen, unternehmen. Und jetzt sehe ich die Bereitschaft, etwas aktiv zu machen.
Ihr hörtet das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.